Ja, wir stehen im Eingangsbereich der Ausstellung Albert Speer in der Bundesrepublik vom Umgang mit deutscher Vergangenheit hier im Erdgeschoss des Machivum. Die Besucherinnen und Besucher sehen und hören hier im Eingangsbereich Albert Speer. Sie sehen einen älteren Mann, der offenbar recht reflektiert über seine eigene Vergangenheit spricht. Man hat den Eindruck, er spricht über eine ganz andere Person. Die Besucherinnen und Besucher werden hier mit den Phrasen und Argumentationsmustern von Albert Speer konfrontiert, die er nutzte, um sich zu rechtfertigen. Speer stellte sich als unwissend dar, unwissend von den Verbrechen des NS-Regimes. Er sei daran nicht beteiligt gewesen. Von Auschwitz beispielsweise habe er nichts gehört. Das sagt er als Zeitzeuge, als vermeintlich erstrangiger Zeitzeuge des Nationalsozialismus in den Gesprächen, die er führte seit seiner Haftentlassung. Er war ein gefragter Zeitzeuge. Das schrieb er auch in seinen Büchern, die seit Ende der 60er Jahre publiziert wurden. Hier im zweiten Bereich der Ausstellung sieht man Albert Speer, Fotos von Albert Speer, großformatige, auf Stoffleinwänden gezogen, in verschiedenen Lebensphasen. Man sieht hier Albert Speer, den Rüstungsminister, neben Adolf Hitler. Hier sieht man Albert Speer als Gefangenen in Nürnberg, Albert Speer nach der Haftentlassung als Medienstar, also den Mann in verschiedenen Lebensphasen. Dazu die Buchstaben seines Namens, Speer. Speer war wie so eine Marke, funktionierte wie eine Marke. Die Buchstaben waren auch ganz prominent auf den Buchcovern zu sehen. Und die Besucherinnen und Besucher erfahren ja die Lebensdaten von Albert Speer. Dieser Bereich der Ausstellung war ursprünglich anders konzipiert. Die Ausstellung wurde entwickelt für das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Die haben dort ganz andere Räumlichkeiten. Hier für uns, fürs Archivum, wurde dieser Bereich anders gestaltet. Es ist hier zu sehen auf Stoffbannern, diese Fotos, und nicht in einer kompakten Installation, so wie es ursprünglich vorgesehen war. Das konnten wir leider nicht realisieren, weil die Deckenhöhe hier in unserem Bunker sehr niedrig ist. Die Ausstellung nimmt nicht nur die Person Albert Speer in den Blick, sondern auch immer die Gesellschaft, in der Speer lebte. In diesem Fall geht es um die deutsche Gesellschaft, genauer gesagt die bundesdeutsche Gesellschaft. Warum wurden Speers Erzählungen vom Unschuldig-Schuldig-Werden, vom Nichtwissen so begierig aufgenommen? Warum waren diese Erzählungen so populär? Das fragt die Ausstellung. Also die deutsche Gesellschaft wird in den Blick genommen. Die deutsche Gesellschaft interessierte sich lange Zeit nicht für die Geschichten und die Schicksale der Verfolgten, der Opfer des NS-Regimes. Das änderte sich ja eigentlich erst in den 80er Jahren nach dem Tod von Albert Speer mit dem Aufkommen der Geschichte von unten, der Oral History, der erzählten Geschichte. Lange Zeit galt das Interesse der Person Adolf Hitlers und seinem engsten Umfeld. Und dieses Interesse, diese Neugier am Führer und seiner Privatsphäre, auch das bediente Albert Speer mit seinen Erzählungen, mit seinen Interviews und seinen Büchern. Die Ausstellung wurde fürs Archivum angepasst, ergänzt, also räumlich wurde sie angepasst, aber auch inhaltlich gab es Ergänzungen, zum Beispiel diese Audiostation, ein Interview, das der Historiker Lothar Steinbach aus Heidelberg mit Albert Speer führte, wenige Monate vor dessen Tod, 1981. In diesem Gespräch geht es um Albert Speers Verbindung zu Mannheim, also sehr interessant. Wir konnten dieses Audiointerview aus unserem eigenen Bestand nehmen und damit die Ausstellung ergänzen.
Das kam mir damals gar nicht so vor, als ob ich dann so eine gewaltige Entscheidung getroffen habe. Und nicht, das war natürlich ein Unterschied, ob man in den Ruderverein beitritt oder in einer Partei beitritt. Mhm. Für meine Familie war es etwas Neues, weil keiner in der Partei war. Aber auch noch in Mannheim habe ich das nicht als etwas Schwerwiegendes für mein Leben angesehen. Mhm. Nicht, das war, weil ich eben mich auch nicht dazu geeignet habe, wahrscheinlich parteipolitisch tätig zu sein. Ich war ja auch später, also mein ganzes Leben war ja immer alles, mein ganzer Werdegang war ja an sich eigentlich abseits des parteilichen, der parteilichen Tätigkeit, der eigentlichen parteilichen Tätigkeit.
Das ist richtig, aber Sie standen ja immer im Zentrum.
Ja, aber trotzdem stand ich als Außenseiter im Zentrum. Mhm. Ich meine das noch nicht irgendwie als Entschuldigung, aber das.
In diesem Teil der Ausstellung geht es um das Netzwerk Albert Speers. Albert Speer hatte Unterstützer in Form seiner Mitarbeiter in der NS-Zeit, das waren meistens sehr junge Leute, Architekten hauptsächlich. Albert Speer selbst war sehr jung, als er Minister wurde, war in seinen 30ern, dass er in wichtige Machtpositionen aufrückte. Und mit ihm machten seine Kollegen, es sind fast nur Männer, von denen wir hier reden, seine Kollegen Karriere in den verschiedenen Positionen, die er dann bekleidete. Und diese Männer unterstützten ihn auch nach 1945, als er inhaftiert war. Sie sammelten Geld für seine Familie, sie betrieben Lobbyarbeit für ihn. Und das ist sehr interessant zu sehen, das Netzwerk Albert Speers, die Männer machten gute Karrieren in der Bundesrepublik als Architekten, als Industrielle in der Ministerialbürokratie. Und hier sehen wir die Biografien dieser Männer, beispielsweise erwähnt ist Karl-Maria Hettlage, ein Jurist, der später auch noch Staatssekretär wurde in der Bundesrepublik. Und sein Anwalt war sehr wichtig, Hans Flexner beispielsweise, sein wichtigster Unterstützer Rudolf Wolters, der später als Architekt tätig war. Mit dem hat er sich allerdings dann überworfen. Das Netzwerk Albert Speers bestand aber auch aus Publizisten und Intellektuellen, wie beispielsweise Joachim Fest, eine wichtige Figur für Speer, sein Lektor und sein Verleger Wolf-Jürg Siedler, ebenfalls eine wichtige Figur. Alle diese Personen werden hier kurz vorgestellt in ihrer Bedeutung und in ihrem Verhältnis zu Albert Speer. In diesem Bereich der Ausstellung geht es um die Rolle Albert Speers als Angeklagter vor dem Internationalen Militärtribunal in Nürnberg. Albert Speer musste sich ab November 1945 als einer der sogenannten Hauptkriegsverbrecher vor dem Tribunal verantworten. Es ist interessant zu sehen, dass sich Speer bereits Anfang 1945, also bereits vor Kriegsende, auf die Zeit nach dem Ende des NS-Regimes vorbereitete. Er war auskunftsfreudig gegenüber den Alliierten. Bereits in den ersten Vernehmungen im Mai 1945 berichtete er umfangreich über die deutsche Rüstungswirtschaft. Die Alliierten waren überrascht, dass Speer so freizügig darüber gesprochen hat. Er war gleichsam der Musterangeklagte in Nürnberg. Er verhielt sich anders als die anderen Angeklagten kooperativ. Er stellte die Legitimität des Gerichts nicht grundsätzlich in Frage. Und, das unterschied ihn ganz wesentlich von seinen Mitangeklagten, er räumte Verantwortung ein. Er sprach von Verantwortung, von einer Gesamtverantwortung, die er übernahm. Er sprach nicht von Schuld. Das war seine Verteidigungsstrategie und die war ja doch einigermaßen erfolgreich. Speer wurde nicht zum Tode verurteilt. Wegen seiner Beteiligung an Zwangsarbeit, wegen seiner Mitwirkung bei der Errichtung von Konzentrationslagern, sondern er wurde verurteilt zu 20 Jahren Haft. Hier sieht man ein großes Bild, ein großes Foto und man sieht darauf die Angeklagten des Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses. Es ist ein Farbfoto, dadurch rückt das Ganze noch etwas näher an die Betrachter. Und man sieht dort Albert Speer als einen der Angeklagten. Es waren über 20, genauer gesagt 21, die auf der Anklagebank saßen. Speer saß in der zweiten Reihe, ziemlich weit hinten. Das gibt auch seine Bedeutung wieder, die Bedeutung, die die Alliierten ihm zuwiesen, weil die Angeklagten wurden nicht zufällig angeordnet auf der Anklagebank, sondern in einer bestimmten Reihenfolge. Links außen saß der Hauptangeklagte, Hermann Göring, und Speer saß halt ganz weit rechts hinten in der zweiten Reihe. Seine Bedeutung im NS-Staat war wesentlich größer, wenn wir ihn heute platzieren müssten. Nach seiner Bedeutung wäre er sehr viel näher an Göring oder vielleicht sogar vor Göring. Besonders eindrücklich finde ich dieses Foto, was man hier in der Ausstellung sieht. Das zeigt Albert Speer als Zeuge in einem bundesdeutschen NS-Prozess, in dem sogenannten Dora-Prozess in Essen, Ende der 60er Jahre. Speer trat dort als Zeuge auf, nicht als Angeklagter. Das Lager Mittelbau Dora wurde auf Speers Betreiben errichtet. Dort wurden kriegswirtschaftliche Güter produziert, unter Tage, unter ganz schrecklichen Bedingungen. Speer sagte als Zeuge aus, man sieht ihn hier auf der Zeugenbank, ein älterer Herr, ganz distanzierte Körperhaltung, Beine und Hände übereinander geschlagen, der Blick geht in die Ferne. Eine Person, die dort sitzt, hat scheinbar gar nichts zu tun mit den Dingen, die um ihn herum vorfallen. Gleichzeitig ist die Öffentlichkeit an ihm interessiert, die Kameras sind auf ihn gerichtet, er ist im Zentrum des Interesses. Das ist der Albert Speer, wie wir ihn erleben, wie ihn die bundesdeutsche Gesellschaft erlebt hat nach seiner Haftentlassung 1966. Geht es um Albert Speer als PR-Manager in eigener Sache? Speer war ein Medienprofi, bereits in der NS-Zeit verstand er es sehr geschickt, sich medial in Szene zu setzen. Er inszenierte sich als junger, dynamischer Führer hier neben Adolf Hitler beispielsweise auf einem Zeitschriftencover schreitet Speer neben Hitler in der ersten Reihe oder hier als junger Mann, zivil gekleidet, der hilft, Bombenschäden zu beseitigen, aufzuräumen nach einem Bombenangriff in einer Großstadt, auch ein Zeitschriftencover. Man sieht hier Speer interessanterweise zivil ausnahmsweise mal in einem Trenchcoat, sonst zeigt er sich in der NS-Zeit in der Regel in Uniform. Auch nach seiner Haftentlassung 1966 aus dem sogenannten Kriegsverbrechergefängnis in Spandau betrieb Speer eine sehr geschickte Medienpolitik. Man sieht das hier an dem Foto nach der Haftentlassung. Vor ganz vielen Mikrofonen sieht man dort Albert Speer. Ganz viele Journalisten drängen sich auf ihn zu, sind begierig, seine Worte zu hören. Das ist die Rolle, die Albert Speer nach der Haftentlassung hatte. Er gab ganz gezielt Interviews. Bereits eine Woche vor seiner Haftentlassung machte der Spiegel mit einem Titelbild zu ihm auf, mit der Titelgeschichte. Er bediente ganz geschickt dieses Interesse mit Home Stories, mit großen Interviews und natürlich mit seinen Büchern. Seine Erinnerungen erschienen 1969, war ein ganz großer Bucherfolg und seine Spandauer Tagebücher 1975, ebenfalls ein großer Bucherfolg. Das waren Millionenbestseller in Deutschland, aber auch international, und diese Bücher prägten ganz maßgeblich die Vorstellung vom Dritten Reich und insbesondere von der Person Hitlers. In der Mitte des Raumes sieht man einen großen Bücherstapel. Hier sieht man die Werke von Albert Speers, seine Memoiren, die Erinnerungen, die Spandauer Tagebücher, aber auch weitere Publikationen von ihm aufgetürmt. Verschiedene deutsche Ausgaben, aber auch internationale Ausgaben. Die Bücher Albert Speers waren ganz große Erfolge, Welterfolge. Die wurden auch geschickt vermarktet von seinem Verleger Wolf-Jobst Siedler als internationale Bestseller. Und sie waren auch gut geschrieben, gut redigiert von seinem sogenannten vernehmenden Lektor, wie er sich bezeichnete, Joachim Fest. Diese beiden Männer, Fest und Siedler, trugen maßgeblich zum Erfolg der Bücher bei und prägten die Marke Speer, das Bild von Albert Speer in der Öffentlichkeit. In dem letzten Teil der Ausstellung treten die Besucherinnen und Besucher an Tische heran. Hier sehen Sie Männer und Frauen, Forscher, in der Regel Historiker, aber auch ein Filmemacher ist zu sehen. Männer und Frauen, die sich mit Albert Speer beschäftigt haben, auf der Grundlage von Quellen. Es geht also um den wahren Speer, nicht um den Mythos, um die Legenden, die sich Speer selbst ummantelt hat. Die Personen sprechen über ihre Forschung, über ihre Ergebnisse, über ihre Erkenntnisse zu Speer. Es geht gleichsam um Fakten, nicht um Fabeln. Die Besucherinnen und Besucher können auch selbst Dokumente lesen an diesen Tischen. Sie können sich hier hinsetzen, können sich vertiefen in die Dokumente. Sie können den Personen auch zuhören, den Forschern und Forscherinnen. Die sprechen in kurzen Statements über ihre zentralen Ergebnisse der Forschung. Auch der letzte Raum der Ausstellung wurde ergänzt, hierfür speziell fürs Archivum. Besucherinnen und Besucher können hier Albert Speer nochmal sehen in zwei Filmaufnahmen. Einmal ein sehr interessanter Wochenschaubericht nach seiner Haftentlassung 1966. Er zeigt nochmal eindrucksvoll, dass Speer zu diesem Zeitpunkt ein regelrechter Medienstar war, sich auch so inszenierte. Der Mercedes fährt aus dem Gefängnis hervor. Standesgemäß fährt Albert Speer im Mercedes aus dem Gefängnis. Er gibt gleich eine Pressekonferenz nach seiner Haftentlassung. All das ist in diesem Clip zu sehen. Der zweite Film, der hier zu sehen ist, ein Ausschnitt aus einem langen Interview, das Joachim Fest geführt hat mit Albert Speer anlässlich seiner bevorstehenden Publikation der Erinnerungen 1969. Ein langes Gespräch und ganz interessant, Albert Speer spricht dort sehr nachdenklich, sehr reflektiert, wird befragt von Joachim Fest über sein Wissen, sein vermeintliches Wissen zu Auschwitz, und dieses Wissen ist natürlich ein Nichtwissen, so stellt Albert Speer es dar. Es ist eine glatte Lüge, wie wir heute wissen. Albert Speer war maßgeblich beteiligt Aus- und Aufbau des Konzentrationslagers Auschwitz. Wenn er von einem Nichtwissen spricht, das er gehabt hätte, oder keine genauen Kenntnisse, dann ist das eine glatte Lüge gewesen.